Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windthorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Wir gehen nach der nächsten Folge in unsere traditionelle Frühlingspause. Die wird dazu führen, dass ihr uns 3 Wochen nicht hört. Also 3 Wochen wird es keine Sendung geben. Stellt euch schon mal darauf ein, dass es ab übernächster Woche eine kleine Pause oder auch eine etwas größere Pause bei den Feuilletönen gibt. So, wir fangen an, wie immer, mit Gelesen. Und zwar zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadt Kurier. Und gelesen haben wir Die Mondscheingasse von überraschenderweise Stefan Zweig, wie wir ja selten Stefan Zweig Sachen lesen. Vorzugsweise dann, wenn wir einen Puffer brauchen. Und das war auch in diesem Fall so. Stefan Zweig wurde 1881 in Wien geboren und musste dann, nachdem seine Bücher wie von so vielen anderen Autoren öffentlich in Deutschland verbrannt waren, nämlich 1933 von Salzburg nach England emigrieren, erlebte zuerst in London, dann in Bath und verlor dann die österreichische Staatsangehörigkeit. Er bat Großbritannien um einen Pass für Staatenlose. Und als die Deutschen dann 1939 Polen überfielen und die britische Regierung deshalb dem Deutschen Reich den Krieg erklärte, sank Stefan Zweig eine weitere Stufe nach unten, nämlich vom Staatenlosen zum Enemy Alien. Ach, 1940 emigrierte Stefan Zweig dann über New York nach Brasilien, wo er sich dann in Petrópolis bei Rio de Janeiro am 22. Februar 1942 das Leben nahm mit Hilfe einer Überdosis Veronal. Die Mondscheingasse ist wie so oft bei Stefan Zweig eine Novelle. Sie ist aus dem Jahr 1922 und es geht hier darum, dass ein Erzähler in einer kleinen französischen Hafenstadt gelandet ist und die Wartezeit überbrücken muss, und zwar die Wartezeit auf einem verpassten Nachtzug nach Deutschland. Er vertreibt sich diese Zeit also mit einem Erkundungsgang durch die Gassen des Hafenviertels und landet in einem Lokal, wo ein Gast von einer Kellnerin aufs Übelste beschimpft wird. Draußen in der Mondscheingasse tritt dann der Beschimpfte an den Erzähler heran und gibt seine Geschichte zum Besten. Das erleben wir ja öfter bei Stefan Zweig, dass irgendwelche Menschen ihm immer irgendwelche Geschichten erzählen. Denn die Kellnerin ist die Frau des Beschimpften. Diese hatte die seinerzeit sehr arme Frau geheiratet und sie hatte ihn um alles bitten müssen. Das hatte ihm gefallen. Er hatte sie immer wieder um Geld betteln lassen. Eines Tages ist sie dann durchgebrannt nach Berlin, weil sie aber sitzen gelassen wurde von dem Menschen, mit dem sie durchgebrannt ist, haben sie sich dann erstmal wieder versöhnt, bis sie sich dann neuerlich wieder wegen einer Kleinigkeit das Geld des Geldes betreffend zerstritten haben. Sie flüchtete also erneut. Nach Monaten traf der Mann an dem Ort der Handlung wieder. Der Erzähler bittet nun also, dieser Mann bittet den Erzähler nun also, mit ihr zu sprechen, auf dass sie sich wieder versöhnen mögen. Als dieser sich vom Hotel zum Nachtzug begibt, um also nach Deutschland zu fahren, kommt er an dieser Gasse vorbei. Er sieht den Mann wieder wartend vor dem Lokal. Der Erzähler erinnert sich an die Bitte des Unglücklichen und will ihm eigentlich helfen, entscheidet sich aber im letzten Moment, dass er dann doch lieber seinen Zug erreichen mag. Frau Windthorst.
Ja, und dann bleibt es ganz schön offen am Ende.
Ja.
Das sollte man gelesen haben. Ja, die Mondscheingasse, wieder eine spannende Geschichte von Stefan Zweig. Und was soll man sagen, wir lesen ihn ja nicht umsonst irgendwie ständig. Sein Schreibstil macht einfach Spaß. Es ist unterhaltsam, auch wenn die Geschichte nicht unbedingt Spaß macht. Aber er schafft es einfach, so viel Einblick in die Figuren zu geben. Er lässt ihn locker und lässt einen auch nicht gehen. Also man möchte die Geschichte auch einfach nicht weglegen, weil man gleich so mittendrin ist. Und das selbst bei der, also man merkt ja schon, dass das nicht gestern geschrieben ist und auch nicht morgen, sondern dass das schon ein paar Jahre hinter sich hat. Man merkt auch Stefan Zweig an, ja, auch durch diese, du hast es schon angesprochen, diese Form, dass er Geschichten erzählen lässt von seinen Figuren, nochmal so eine Geschichte in der Geschichte. Das ist auch etwas, was sehr aus seiner Zeit kommt, aber es ist so schön zu lesen. Es wirkt überhaupt nicht altbacken. Es ist nicht, es bleibt zeitlos, auch wenn man ihm sein Alter ansieht. Also das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn wir Stefan Zweig lesen, wie unterhaltsam das sein kann. Das können nicht viele Autoren von sich behaupten, dass sie so lange lesbar bleiben. Mondscheingasse ist sicher nicht das Beste, was wir bisher von ihm gelesen haben, aber auch hier bin ich total hängen geblieben, habe mitgefühlt, habe vergessen, wo ich bin, bis ich durch die Geschichte durch war. Und hier, ich glaube, seine große Stärke ist das, was man guten Autoren eben nachsagt, dass sie eine Welt zeigen und nicht nur beschreiben oder erzählen. Das ist wieder ein weiteres Beispiel dafür.
Ja. Und es gibt wenig Autoren, die so fluide schreiben, ne?
Ja, genau.
Also vielleicht noch Canetti. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wie schnell er einen in diese Geschichte reinzieht und er einen dann auch nicht mehr loslässt.
Genau, ja.
Also das heißt, wenn man einmal angefangen hat zu lesen, dann ist man in dieser Geschichte auch sofort drin und hat keine Chance mehr. Das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Geschichte gelesen habe, ich dachte, meine Güte, warum kann der nicht mal ein Tatort-Drehbuch schreiben?
Das wäre was, ja.
Das ist ja eigentlich ein Spitzenkrimi-Motiv von der Sache her.
Ja.
Wäre es. Eines der guten, eines der besseren Motive, also eine der besseren Geschichten. Mir gefallen ja diese Worte, die er immer so benutzt, ne? Hm. Statt Tür öffnen, sagte er, ich klinkte die Tür. Also ist ja großartig.
Das sollten wir zurückholen. Ich klinkte die Tür.
Das ist ja fantastisch.
Ja.
Mir sind noch mehr Sachen aufgefallen, aber das habe ich wieder vergessen. Man vergisst ja leider auch immer so viel. Aber es ist halt so eine wunderschöne Sprache, die dieser Mann hat. Das alleine schon. Und dann dieses in die Geschichte reinziehen und wie er diesen Figuren ein Gesicht gibt, obwohl die Geschichte total kurz ist. Also eine der kürzesten Novellen von Stefan Zweig. Schafft er es trotzdem, in dieser kurzen Zeit diesen ganzen Figuren unfassbar viele Nuancen zu geben? Das fasziniert mich. Das schaffen auch nicht viele. Also das ist so ein Konglomerat aus wunderschöner Sprache, fluidem Schreibstil und den Menschen Gesichter geben. Und man fühlt auch so, man weiß, wo man ist. Man sieht das auch alles. Er nimmt einen wirklich mit dahin, wo das passiert ist. Das ist faszinierend. Das ist wirklich, es gibt nur ganz wenig Menschen, die das können. Also ich bin mal wieder begeistert. Und es ist eine wirklich kurze Geschichte. Ich glaube, die ist gerade mal 10 Seiten lang oder so, ne?
Ja, ja.
Oder 15, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr kurz. Also dieser Stefan Zweig, also ich habe wirklich noch nichts wirklich Schlechtes von ihm gelesen. Der Thomas Mann hätte so viel von ihm lernen können, oder?
Na, Thomas Mann hätte von so einigen Menschen was lernen können. Aber
gut.
Ja. Schon wahr. Ja, mir ist auch aufgefallen, die Mondscheingasse ist unter anderem auch in der gleichen Sammlung erschienen wie Amok. Die Geschichte hatten wir auch kürzlich mal gelesen, ja.
Ja, genau, da habe ich das, da ist es ja auch, steht es ja drin.
Genau, ja, aber sie ist ja auch online verfügbar, das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer können die dort lesen, beim Projekt Gutenberg zum Beispiel.
Genau, aber es ist tatsächlich auch, du hast recht, in der Sammlung Amok vorhanden. Es ist die letzte Geschichte in diesem Erzählband, ist es ja nicht, was ist denn das? Sammlung von Novellen.
Hm.
Ja. Kann man nur allen Menschen wieder ans Herz legen. Man kann überhaupt sagen, kauft irgendwas von Stefan Zweig. Es soll euer Schaden nicht sein, wirklich. Das ist fantastisch. Wir wollen ja in diesem Jahr auch noch seine Autobiografie lesen. Die ist auch unfassbar großartig. Also dicke Empfehlung mal wieder von uns für Stefan Zweig und die Mondscheingasse in diesem Fall. Wir haben natürlich auch etwas gehört und wir haben mal wieder uns ein Album vorgenommen, was schon ein bisschen älter ist. Und zwar haben wir uns vorgenommen Genesis, A Trick of the Tail, 1967 gegründet. Sehr einflussreiche britische Progressive Rock, Pop, sonst was Band. Folk ist da auch noch ein bisschen drin. Haben weltweit über 150 Millionen Alben verkauft, gehören also zu den erfolgreicheren Bands. Die Band durchlief aufgrund ihres Personalwechsels so 2 bis 3 musikalische Epochen. Am Anfang war man ganz klar im Prog-Rock zu finden. Das alles, was dieses Prog-Rock eben auch so ausmacht und was die Menschen damit auch verbinden. Diese ganzen komplexen Songstrukturen, anspruchsvolle Instrumentierungen und Arrangements. Und natürlich auch die theatralischen Live-Auftritte von Peter Gabriel. machten sie zum relativ frühen Zeitpunkt ihrer Karriere neben Bands wie natürlich King Crimson, Emerson, Lake and Palmer oder auch Yes zu einem der wichtigsten und auch beliebtesten Vertreter dieses Genres der 70er Jahre. Ja, dann ist Peter Gabriel irgendwann mal ausgestiegen und zwar im Jahre 1975 nach dem Album Lamp Lies Down on Broadway. Und der Gitarrist Stephen Hackett ist 1977 ausgestiegen. Das heißt, wir hatten es dann nur noch mit den dreien zu tun, die wahrscheinlich auch von den meisten mit Genesis verbunden werden, nämlich mit Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford. Und die haben dann irgendwann angefangen, ich will gar nicht sagen, unkomplexere Songstrukturen zu wählen, aber sie haben es etwas radiotauglicher gemacht. Sie haben Songs geschrieben, die auch sich dazu eignen, im Radio gehört zu werden. Das hat dann dazu geführt, dass sie zu den kommerziell erfolgreichsten Bands der 80er und 90er Jahre wurden. Sie waren die erste Band, die Varilights hatte, das heißt also so Lichter, die man mit irgendwelchen programmierten Abläufen sich bewegen lassen konnte. Man konnte dann die Filter davor jeweils anpassen, so dass man das Licht also brechen konnte und dass man die Farbe der Lichtkegel ändern konnte und weiß ich was nicht alles. Da waren sie 1983 die ersten. Ja, man hat dann irgendwann mal sich getrennt von Phil Collins. Also Phil Collins ist gegangen, hatte dann irgendwann gesagt, nö, ich mach das jetzt nicht mehr. Und hat dann nochmal versucht, mit Ray Wilson, dem Sänger von Stillskin, das Album Calling All Stations aufzunehmen. Hat man dann auch gemacht. Man ist auch auf Tournee gegangen. Das hat leider nicht zu dem Erfolg geführt, was man sich eigentlich erhofft hat. Beziehungsweise man hat ihm einfach nicht genug Zeit gegeben. Man war etwas ungeduldig. Und so kam es dann, dass 2007 Genesis nochmal auf Tournee gegangen ist, durch Europa und Nordamerika. Diesmal wieder mit Phil Collins am Mikrofon. Die Tour hieß Turn It On Again. An dieser Stelle sei es nochmal erwähnt, dass entgegen der landläufigen Meinung Phil Collins nicht derjenige ist, der auf diese Band den meisten Einfluss hat. Das ist und bleibt und wird auch immer Tony Banks sein. Der Manager von Genesis, der Herr Smith, der hat mal gesagt, Genesis ist Tony Banks Soloprojekt. Das heißt, die anderen beiden sind ja solo unfassbar erfolgreich. Phil Collins ist solo unfassbar erfolgreich. Sogar der ehemalige Sänger Peter Gabriel ist unfassbar erfolgreich. Mike Rutherford ist unfassbar erfolgreich mit Mike and the Mechanics. Nur Tony Banks an sich ist, oder war, muss man sagen, nicht so erfolgreich. Wir werden in diesem Jahr noch was Neues von ihm hören. Er hat seine Nische nämlich jetzt mittlerweile auch gefunden. Aber Genesis ist sein Projekt da. Er ist der unumstrittene Chef dieser Band. Es gibt überhaupt keine Diskussion. Ich glaube auch, dass Phil Collins sich da selber gerne unterordnet und untergeordnet hat, weil ich glaube, der war mal ganz froh, nicht im Mittelpunkt zu stehen und alles regeln zu müssen. Aber gut, okay. Nur so das am Rande, weil die Leute immer wieder glauben, Phil Collins wäre so der Primus inter pares bei Genesis. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat mal selber gesagt, dass er eigentlich erst ab dem We Can't Dance-Album auf Augenhöhe war. Mhm. Ja. Nun, wir reden hier also von dem 7. Studioalbum, zurück, also jetzt in die 70er, zu A Trick of the Tail. Das Album erschien 1976, es war das erste Album der Band nach dem Ausstieg von Peter Gabriel, das heißt Stephen Hackett war noch da, man hatte erst die Idee, instrumental weiterzumachen, das hat man dann relativ schnell wieder verworfen und so hat dann Phil Collins den Gesang übernommen, der bereits des Öfteren für den Begleitgesang verantwortlich gewesen war und so hat er dann halt ab diesem Zeitpunkt auch die Hauptstimme der Band übernommen, den Part der Hauptstimme oder des Sängers. Das hatte natürlich zur Folge, weil Phil Collins hat ja jetzt gesungen, war aber nur eigentlich mal hauptberuflich der Schlagzeuger dieser Band. Und so musste das natürlich dann irgendwie live kompensiert werden. Und so war es dann so, dass bei den langen instrumentalen Parts von Genesis eben Phil Collins Schlagzeug gespielt hat. Und immer dann, wenn er gesungen hat, zunächst einmal dann ab 1976 Bill Bruford von Yes als zweiter Schlagzeuger mit auf der Bühne war und ab 1977 dann Chester Thompson, das ist auch derjenige, den die meisten wahrscheinlich kennen, wenn sie Genesis schon mal live gesehen haben, wo dann auch die berühmten Drum-Duets entstanden sind. Dieses Album errang tatsächlich oder kam auf Rang 31 der nordamerikanischen Albumcharts und war damit zu diesem Zeitpunkt das erfolgreichste Album der Band. Frau Windhorst.
Das ist, wundert mich ehrlich gesagt gar nicht, dass es das erfolgreichste Album war bis dahin. Denn man hört hier gleich, was für unheimlich gute Musiker das alles sind. Was man aber auch hört, sind die 70er, fand ich. Die nehmen sich so unheimlich viel Zeit für die Songs. Da kann man mal eben 5, 6, 7, 8 Minuten daher singen. Man kann sich lange Zeit nehmen für ewige Intros, was natürlich auch ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dann der Tatsache geschuldet ist, die du gerade beschrieben hast. Nämlich, dass da der eine Schlagzeug spielt, der andere Schlagzeug spielt und man sich irgendwie abwechselt.
Ja, das war ja nur
zumindest live. Auf der Bühne, also war nur live, ne? Aber vielleicht hat man das schon vorgeplant, keine Ahnung. So oder so, in den 70ern hat man sich allgemein mehr Zeit genommen, um sich mal mit seinen Instrumenten zu beschäftigen. Und das hört man hier und das hat mir so gut getan, mal wieder zu hören. Also, nee, wirklich, man kennt nur noch so rein, zack, bumm, Strophe, Strophe, Refrain, Strophe, raus. Das ist ja heute echt so 3 Minuten ist schon zu viel, 2,5, sonst wird das im Radio nicht gespielt. Und hier so, ja, lala, erstmal 2,5 Minuten dahin ballern und dann fängt es irgendwann mal an. Da singt einer, ach guck mal, da geht's noch weiter. Das macht richtig Spaß. Also selbst wenn es, egal ob es ein entspanntes Lied ist oder ein weniger entspanntes, es ist schön zu hören, dass auch abseits von instrumentaler Musik man sich die Zeit einfach mal nehmen konnte früher. So, diese Zeit, die sich nehmen, gibt auch viel Gelegenheit zum Nachdenken, für Ausdruck, für die poetischen Texte. Und obwohl es zwischendurch auch richtig poppig wird, finde ich, es ist halt unheimlich komplex. Es ist so, die, muss man sagen, wenn jemand von schöner alter Zeit spricht, dann denke ich jetzt an dieses Album, weil da so viel ist, was ich nicht wusste, dass ich vermisst habe in der Musik von heute. Da könnte man mal einiges wieder zurückholen, finde ich. Naja. Und was man auch hört, ist, dass Phil Collins hier irgendwie hinten gehört. Peter Gabriel in allen Ehren, aber ich bin sehr dankbar, dass Phil Collins irgendwann quasi das große Mikro in die Hand genommen hat und das so schnell auch nicht mehr abgegeben hat.
Das ist aber ein Einzelschicksal.
Ja? Also ich höre ihn unheimlich
alle
gerne.
Alle Genesis-Fans rollen jetzt mit den Augen und
winken
müde ab.
Bewerft mich mit Tomaten, meinetwegen. Das ist was Persönliches. Ich höre Phil Collins echt gerne.
Auch.
Und also sowohl singen als auch Schlagzeug spielen. Schade, dass das nicht so leicht alles gleichzeitig geht. Aber gut, aufnehmen kann er das ja. Also ja, A Trick of the Tail auf jeden Fall sehr, sehr hörbar. Vielleicht auch eines der Alben, was nicht nur den Jüngeren unter uns, sondern auch denen, die erst die späteren Besetzungen der Band kennen, vielleicht nicht so bekannt ist, lohnt sich zu hören. Aber ist auch musikalisch, ist es so viel komplexer, als es manchmal auf den ersten Hör klingt. Das sind halt echte Musiker, ne? Das sind nicht gekaufte Tänzer für die Bühne, sondern man hört, was sie können. Das ist so toll. Und solchen, auch im Pop möchte ich mehr davon wieder.
Ja, das ist interessant, was du da sagst.
Ja.
Sehr spannend. Also ich bin ja weder Phil Collins noch Peter Gabriel Bevorzuger. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Phasen eines Genesis-Fan. Mhm. Die erste Phase ist, Phil Collins ist doof, Peter Gabriel war viel besser. Die zweite Phase ist, ja gut, die ersten paar Alben, wo Phil Collins gesungen hat, die gehen ja noch. Und die nächste Phase ist dann, naja, komm, ist alles gut, ist egal. So, ich hatte diese Phasen tatsächlich auch alle mal. Mhm. Ich mag sie beide hören. Peter Gabriel hat sicherlich die interessantere Stimme. Phil Collins hat aber die singendere Stimme. Die klassisch singendere. Also er ist der klassisch bessere Sänger, vielleicht so. Ja, was die Schlagzeuggeschichten angeht, brauchen wir uns ja schon des Öfteren darüber ausgelassen, dass Phil Collins damit also ganz nach oben gehört. Und das ist auch auf diesem Album so. Da wird wieder alles, was 6/8, 7/8, 13/8 und weiß ich was nicht alles hat. Also das ist wirklich unfassbar. Manchmal sitzt man echt da und denkt, du lieber Himmel, warum macht ihr das? Warum macht ihr euch das eigentlich so schwer?
Ja, und warum funktioniert das?
Also schon faszinierend. Und was Rutherford eben auch kann, ist einfach Bass spielen. Ich fand es immer unheimlich schade, dass er sich nicht darüber gefreut hat, so ein guter Bassist zu sein, sondern dass er auf Gedeih und Verderb immer versucht hat, ein guter Gitarrist auch zu sein, was er schlicht und ergreifend nicht ist. Gut, er hat natürlich auch viele Lieder geschrieben. Das ist übrigens ganz interessant, das wissen viele Leute gar nicht. Die größten Hits hat nämlich Michael Rutherford geschrieben. Man kann immer genau hören, wer welches Lied geschrieben hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Invisible Touch nehmen, die wir unbedingt auch noch mal hören müssen und hier besprechen müssen in dieser Sendung. Invisible Touch ist von Phil Collins. In Too Deep ist von Phil Collins. Land of Confusion ist von Michael Rutherford. Und Throwing It All Away ist von Michael Rutherford und der Rest ist mal lecker von Tony Banks. So viel zum Thema Gleichberechtigung bei Genesis. Wenn man sich mal so Tonight, Tonight, Tonight anhört, zum Beispiel auf diesem Album, da hört man auch, dass die komplexen Songstrukturen nicht weg sind. Die sind einfach nur besser produziert und sie haben es ein bisschen radiotauglicher gemacht. Die haben auch in den 90ern und in den 80er Jahren immer noch diese ellenlangen Instrumentalparts gehabt. So ist das gar nicht. Ja. Also I Can't Dance ist übrigens auch von Michael Rutherford. Nebenbei mal so. Und Follow You, Follow Me auch. Also der erste wirklich große Hit.
Ja, eine große.
Das, die Leute verwechseln das immer irgendwie alles. Aber gut, egal, weil er halt singt. Ne? Und das, die Leute können nicht auseinanderhalten, warum, weiß ich nicht. Ich finde Phil Collins Solo komplett anders als Genesis, aber gut. So ist das manchmal. Ja, dieses Album klingt, wie du schon richtig gesagt hast, nach 70er Jahren. Man hatte einfach mehr Zeit. Man hatte allerdings nicht nur mehr Zeit für die einzelnen Lieder, man hatte vor allem auch weniger Platz für das gesamte Album. Und da bin ich ja wieder sehr dankbar, dass Genesis jetzt eben nur so, dass dieses Album, A Trick of the Tail, so kurz ist, wie es ist, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Menge Schrott der oder nicht so gute Songs heute mit auf diesem Album gelandet wären.
Ja. Genau, ohne die Beschränkung einer Platte, das war schon gut.
Das war sehr gut, ja. Das hat uns vor sehr viel Elend bewahrt. Da, wo wir heute leider nicht mehr drum rumkommen. Da fallen mir auch wieder etliche Beispiele ein, wo ich wirklich denke, Leute, nehmt doch 50% von eurem Quatsch einfach. Was soll dieser Blödsinn? Und hier ist alles so rund und so schön, von der ersten bis zur letzten Minute. Man hat Spaß und man kann sich in diese 70er Jahre an diesen 70er Jahren erfreuen. Ich denke sofort an meine Kindheit und dachte so, ach Mensch, in den 70ern war die Welt eigentlich noch schön.
Ich war da noch nicht auf der Welt, aber ich habe genau das Gleiche gedacht. Man hört dieses Album und denkt sich, ach.
Ja, also ich höre in dieser Musik eine grundlegende Zufriedenheit der Menschen.
Richtig, ganz genau.
Und sehr viel können, wie du schon so recht gesagt hast. Man darf ja auch nie vergessen, dass Stephen Hackett noch dabei war. Den dürfen wir ja bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Da war bei der Wind & Wuthering ja auch noch dabei. Der war mit Sicherheit der wesentlich bessere Gitarrist als Michael Rutherford. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Er war vielleicht nicht der bessere Songschreiber. Das nicht. Aber, oder sagen wir mal, der Songschreiber, der dafür gesorgt hat, dass die Hits so platziert werden konnten. Die hätten wahrscheinlich keine 150 Millionen Alben verkauft, wenn Stephen Hackett in der Band geblieben wäre, weiß ich nicht. Aber der bessere Gitarrist war allemal. Das ist wirklich schwierig, Genesis einzuschätzen, weil sie haben eigentlich immer wirklich gute Musik gemacht. Egal, was sie gemacht haben, sie haben nicht wirklich irgendwann mal richtig schlechte Musik gemacht. Es gibt immer Alben, wo man sagt, naja, und dann gibt es Alben, die mag man ein bisschen lieber hören, aber im Großen und Ganzen haben sie wirklich immer geliefert. So. Mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen. Es waren immer super Songs auf den jeweiligen Alben drauf. Da kann man nicht meckern. Insofern, wer vielleicht mal sich ein bisschen abseits von Invisible Touch und No Son of Mine oder Mama und was es nicht noch alles gibt, so ein bisschen in die 70er Jahre von Genesis reinhören will und vielleicht nicht direkt mit der Selling England by the Pound anfangen möchte, der kann ja vielleicht mit A Trick of the Tail so einen Einstieg da finden in diese Zeit. Insofern würde ich dieses Album alleine deswegen schon empfehlen. Musikalisch steht das sowieso über allem, aber ich finde auch dieses ganze Album hat eine musikalische und auch textliche und so von der Gefühlslage und von allem, was dazugehört, das ist sehr lyrisch.
Ja, es ist unheimlich lyrisch. Fast schon literarisch. Ja, also.
Ja, schön.
Da muss man wirklich mal hinhören, sowohl musikalisch als auch, was den Text angeht.
Ja, darf man bei Genesis sowieso immer gerne. Tony Banks kann texten. Ja. Das kann man nicht anders sagen.
Muss man sich einfach mal Zeit nehmen, Platte rein, zuhören.
Mhm. Absolut. Absolut, ja. Und wie gesagt, sie ist nicht zu lang, das ist das Tolle.
Ja.
Es ist ein großartiges Album, ich mag das sehr gerne.
Das geht mir jetzt auch so.
Dicke Empfehlung und von dir wahrscheinlich auch.
Ja, eindeutig, eine laute.
Und wir haben auch etwas gesehen.
Natürlich, wir haben uns mal wieder in die Zeit begeben, in der wir vergessen haben, den Fernseher einzuschalten. Wir haben gesehen die erste Folge von Gravity Falls. Gravity Falls, im Deutschen hieß es dann Willkommen in Gravity Falls, ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die 2012 gestartet ist und leider nur bis 2016 lief. Und die Disney, oder die Firma heißt im Ganzen Disney Television Animation, produziert hat. Sie ist heute, wer hätte es gedacht, auf Netflix zu sehen. Da haben wir sie auch her. Das ist der Segen des Streamings. Es geht in Gravity Falls um das Zwillingspaar Dipper und Mabel Pines. Die sind ja für den Sommer, wie das in den USA so üblich ist, die haben ja ziemlich lange Sommerferien häufig, sind für den Sommer bei ihrem Großonkel Stan, der ein, naja, so ein Kuriositätenladen, Kuriositätenmuseum hat namens Mystery Shack. Und das Ganze findet eben in diesem Dorf Gravity Falls statt, das fiktiv ist. Und das ist auch gut so. In dem Dorf gibt es sehr, sehr viele merkwürdige Phänomene, die wir langsam kennenlernen und die zum Knobeln einladen. Und die ganz besonders auch Dipper, der so ein bisschen der Nerd unter den beiden ist, herausfinden will, weil er ein Buch findet, in dem ganz viel von diesen mysteriösen Dingen beschrieben sind, aber niemand weiß, wer es geschrieben hat und wie das alles zusammengehört. Das macht es ganz interessant. Herr Martinsen.
Ja, wir, es handelt sich um einen Zeichentrick-Ding, Sie, da bin ich ja schon mal begeistert. Und so haben wir es in diesem, ja, Kuriositätenmuseum namens Mystery Shack mit einem Wald zu tun und unter anderem, und dieser ist, also das liegt irgendwie im Wald oder was weiß ich, keine Ahnung. Und in diesem Wald treffen wir auf Zwerge, die nicht mehr alle Latten am Zaun haben, möchte ich mal sagen.
Also ich sag dazu nur Schmerbiolog. Ja.
ja. Die beiden sind relativ unterschiedlich. Dipper und Mabel. Mabel so abenteuerlustig und positiv und passt schon. Und Dipper eher so ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen warnender. So, finde ich sehr spannend. Ich finde es natürlich, die Mädchenrolle ist sehr spannend und toll. Mhm. Weil sie eben Dinge toll findet, die Mädchen gemeinhin nach Klischee-Vorstellungen nicht so toll finden. Das ist immer gut. Das muss auch immer noch so sein, weil es immer noch nicht in den Köpfen der Menschen ist, dass es egal ist, ob du Mädchen oder Junge bist, was du für die Sachen toll findest. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Ansonsten hat Mabel in dieser ersten Folge die Jungs für sich entdeckt. Sie wollte ja unbedingt die Mega-Romanze haben, ne? Mhm. Das war ja auch ganz wichtig, wo man vielleicht dann erstmal wieder unterstellen hätte können, oh, typisches Mädchending, so, aber das hat sich dann sehr schnell geändert. Finde ich gut, dass man das so miteinander kombiniert hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat, eigentlich hat mir das alles sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich unterhalten, das ist auch nicht lang gewesen. Das sind 25 Minuten.
Ja, ja.
Hm? Genau, hatte ja, das sehr viel Spaß dran.
Ach, schön. Das freut mich. Ja, es ist wieder so eine Kinderserie, die Spaß macht, wo man versteht, okay, die ist für Kinder geschrieben, aber wo sie auch eine Menge, also Anspielungen oder auch Witze für Erwachsene oder junge Erwachsene machen. Und dadurch kann man das sehr, sehr gut gucken. Also es ist jetzt nicht irgendwie die Sendung mit dem Elefant, sondern geht schon so ein bisschen Richtung Simpsons noch nicht, aber es ist noch sehr unschuldig, aber sie machen sich schon Mühe, dass das für die ganze Familie interessant ist und auch für Menschen ganz ohne Kinder. Und ich finde, Mabel und Dipper sind auch so eine schöne Leinwand für alles, was man vermisst am Kindsein. Dieses, also einmal sind sie beide unheimlich wohlerzogen, das vermisst man vielleicht nicht, aber und so bunt und neugierig und mutig wie Mabel, aber auch so wissen, was man will und immer irgendwie neugierig erforschen wie Dipper. Die beiden wissen, was ihnen wichtig ist. Sie wissen, dass auch, dass sie gegenseitig sich wichtig sind, dass Jungs wichtig sind, wie Mabel das gerne möchte. Nein, aber sie passen gut aufeinander auf. Das ist einfach schön zu sehen, weil die beiden so quietschbunt und so lebhaft sind, wie man sich eigentlich im besten Falle Kinder vorstellen kann. Wobei die beiden ja fast schon keine Kinder mehr sind, denn mit 12 sind sie ja fast schon Teenies. Und ich würde auch sagen, dass die Serie ein bisschen mehr in diese Richtung schießt, auch mit ihren Witzen. Also da sind schon manchmal so Sachen bei, wo ich denke, oh, das vielleicht haben die Kinder, ist ganz gut, wenn die Kinder den Witz jetzt nicht verstanden haben. Also mit den Eichhörnchen in der Badewanne, naja, das war schon, sind ein paar interessante Sachen mit drin. Aber es macht richtig Spaß dadurch, dass sie sich manchmal auch was trauen, reingeschrieben zu haben in diese Serie, trotz Disney, trotz Zeichentrick. Das ist einfach irgendwie toll, toll gemischt und es ist so schön verrückt. Also nicht nur Mabel und Dipper, also vor allem Mabel ist ziemlich verrückt mit ihren verrückten Klamotten und dass sie irgendwie alle Jungs abgrasen will, sondern auch alle Figuren. Also jede einzelne Nebenfigur kriegt ihre Geschichte und ist abgefahren. Ich finde, was sie auch ganz toll können, ist über die Stränge schlagen, mit dem sich über Leute lustig machen. Aber man hat nie das Gefühl, dass die darunter leiden, sondern, also sie schaffen es irgendwie, sie können dicken Witze machen, aber man hat nie das Gefühl, dass das abwertend ist, sondern sie machen einfach, sie nehmen ein Merkmal und natürlich macht man sich drüber lustig. Die Figuren machen sich auch über sich selbst lustig und das ist so lustig, locker und alle sind irgendwie ehrlich mit sich und mit, also das, und wenn nicht, dann redet man nochmal drüber oder das ist Thema der Folge. Ja, so viel können wir in der allerersten Folge davon natürlich noch nicht abdecken, aber dieser Ton ist so sehr ehrlich mit seinen Figuren. Das hat mir besonders gut gefallen. Mhm. Man lernt, glaube ich, auch als Kind da eine Menge. Zumindest, wie man über sich selbst lacht. Und dass Zwerge echt gefährlich sind.
Ja.
Traue niemals einem Zwerg.
Nein.
Außer Schmerbiolog. Ja.
Genau. Ganz genau. Ja, ich bin auch also voll des Lobes, muss ich sagen. Und wundere mich, dass das von Disney ist.
Ja, das hat mich auch gewundert. Die sind sonst immer ein bisschen Brüder, ne?
Ja. Genau. Allerdings. Insofern kurz, schnell, tolle Unterhaltung, dabei nicht mal dumm. Also von mir eine Empfehlung.
Ja, eindeutig von mir auch. Und weil ich jetzt zufällig schon weiß, wie die Serie ausgeht, kann ich auch nur empfehlen, das Ganze bis zu Ende zu gucken, weil das Finale grandios ist. Und traurig. Also wirklich, also, naja, nicht traurig, berührend. Egal, lassen wir das. Gravity Falls, schaut es euch an. Und wir gehen für alle, die uns im Internet hören, jetzt noch in unsere vierte Rubrik.
Genau. Für die, die uns im Internet hören, gibt es jetzt verkostet und für Kiel FM und Westküste FM endet die Sendung an dieser Stelle. Es soll gehen um den ersten Bourbon, den wir verkosten, also jedenfalls hier in dieser Sendung. Und ich glaube, einer der bekanntesten Bourbons, die es so gibt, ist der Elijah Craig, der 12-Jährige, den es aber nicht mehr gibt. Es gibt natürlich noch einen Elijah Craig, aber nicht mehr diesen 12-Jährigen. Der wurde mittlerweile eingestellt, weil zu viele Menschen diesen Elijah Craig gerne probieren möchten. So ist das manchmal. Ja, Elijah Craig, wer war denn nun Elijah Craig? Das war eigentlich erstmal ein Pastor, ein baptistischer Pastor und Prediger im Scott County in Kentucky und er lebte im 18. Jahrhundert. Und neben seinem eigentlichen Beruf des Pastors hat er auch noch viele technische Geräte in seine Region eingeführt und viele neue Sachen in seine Region eingeführt. Er hat zum Beispiel die erste Schule mit klassischem Lehrplan eingeführt. Der Legende nach ist er eben dann auch noch der Erfinder des Bourbon Whiskys. Zeitgenossen behaupten weiterhin, er habe die erste Papiermühle dort in dieser Gegend gebaut und die erste Seilerei gegründet. Für uns ist aber interessant, dass mit diesem Bourbon und also, dass er der Erfinder davon sein soll. Für diese Behauptung lassen sich wie immer keine Quellen finden, wie das beim Whisky ja so oft der Fall ist, also wie beim Single Malt auch. Es handelt sich halt um Geschichten, um Überlieferungen, die man glauben kann oder nicht. Was davon stimmt oder nicht, ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zu suchen. Wahrscheinlich hat er schon eine ganze Menge gemacht. Ob er das nun genau so gemacht hat, wissen wir nicht. Und eine dieser Geschichten ist, dass beim Austrocknen der Fässer, weil klar, wenn so Holz ist ja nass erstmal, ne, das muss ja erstmal irgendwie trocknen zum einen. Und wenn das dann so einigermaßen getrocknet ist, muss man das trotzdem nochmal irgendwie trocknen, damit du kein Harz in diesem ganzen Gedöns willst du ja nicht haben. Hm. Also muss man dieses ganze Gedöns erstmal austrocknen. Und dabei ist ihm quasi ein kleiner Fehler unterlaufen, denn es entstand zu viel Hitze und die Innenwände des Fasses sind verkohlt. Das hat ihn nicht weiter interessiert, weil er sich dachte, ach komm, scheiß drauf, ist egal. Und deswegen hat er das Fass trotzdem benutzt. Und hat dann den Inhalt dieses Fasses, also eben irgendwann nach New York geschickt. Und die haben das dann abgefüllt und waren total begeistert. Erstmal war der Whisky dunkler. Und zweitens war der auch viel weicher. Warum? Weil die Fasswände als Kohlefilter fungierten. Das kennen wir alle vom Aquarium. Da packt man auch immer so kleine Kohlestückchen rein in den Filter. Und das ist wichtig, damit das Wasser nicht zu hart wird, damit das Wasser weicher wird. Und das ist auch beim Whisky passiert und passiert auch immer noch so. Ist genau das der Grund, warum der Whisky so weich ist und nicht so hart ist. Die Menschen waren also begeistert und haben ihm erzählt, egal was du da gemacht hast, mach das bitte weiter. Und heute werden alle Fässer ausgebrannt. Also egal welche, die Sherry-Fässer werden ausgebrannt. Also auch für Sherry, nicht nur für Whisky. Die Whisky-Fässer werden sowieso ausgebrannt. Also das ist einer der Gründe, warum der Whisky auch diese Farbe angenommen hat im Laufe der Zeit. Warum der Bourbon und der Sherry diese Farbe haben, wenn er nicht gefärbt ist. die sie eben haben. Ist auch der Grund, warum man färbt. Also weil dunklere Whiskys finden die Leute cooler. For some reasons. Nun, nach diesem Herren ist Elijah Craig, also dieser 12-Jährige, benannt. Gebrannt wird das Ganze in der Heaven Hill Distillery. Es handelt sich um einen Kentucky Straight Bourbon Whisky und das heißt, dieser Whisky ist auf gar keinen Fall gefärbt und zwischen dem K und dem Y steht ein E. Das ist auch noch ganz wichtig. Und auch ganz wichtig ist, dass in den USA, also in Kentucky, wo dieser Bourbon hergestellt wird, der Whisky nicht immer weniger wert insgesamt und die Alkoholstärke immer weniger wert, auch insgesamt. Desto älter der Whisky in Schottland wird, desto schwächer wird er, ja? Hm. Weil dieser Angel's Share, ne?
Ah ja. Hm.
Genau, das heißt, er verliert an Alkohol. In Amerika nicht, in den USA nicht. Da ist es so warm, da verdunstet mehr Flüssigkeit als Alkohol.
Ui.
Im Gegensatz zu Schottland. Das heißt, er wird im Laufe der Zeit immer stärker. Da passiert also das Umgekehrte. Also das nur so mal am Rande. Von Elijah Craig gibt es nicht so viel. Man bemüht sich davon immer, so ein gewisses Maß an Menge zu produzieren bei Heaven Hill. Reicht aber nicht, um alle Menschen glücklich zu machen, offensichtlich. Die Fässer sind übrigens auch sehr begehrt, wenn es um Single Malt geht. Weil dadurch, dass der Elijah Craig so lange gelagert wird, es gibt nicht so viele Bourbons, die diese, zum Beispiel den 12-Jährigen, den es zwar nicht mehr gibt, aber wenn ein Whisky so lange lagert in Fässern, dann ist das natürlich für den Single Malt auch ziemlich gut, wenn man den danach benutzt, die Fässer danach benutzt. Kann nicht verkehrt sein. So, über die Farbe können wir also reden und das ist doch meine Farbe.
Ja. Oh ja.
Kann man nicht meckern. Sieht fast aus wie ein Sherry, ne?
Auf jeden Fall sehr, ja.
Dunkles Bernstein.
Dunkles, eindeutig. Dunkles Bernstein.
So, jetzt bin ich sehr gespannt beim Verriechen. Ich kenne den ja.
Oh, ganz viel Vanille.
Ja.
Ich würde auch. Oh, es ist ja süß, verschiedenes Süß irgendwie. Eigentlich nicht fruchtig, mehr so Vanille, Honig, ich weiß nicht. Und natürlich die Eiche.
Oh ja, dicke, fette Eiche. Aber hallo, oder?
Mhm.
Ja. Und ich finde unfassbar viel Karamell auch.
Oh, Karamell, das ist es, ja. Ja, das ist nicht verwunderlich. Bourbon halt. Mhm. Aber riecht toll.
Oder?
Ja. Möchte man gern drin baden oder so.
Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht doch ein paar dunkle Früchte habe. Also, ich muss mal. Irgendwas Kuchiges ist da auch drin, so Butterkuchen oder irgendwie so ein Kram. Hm. Weil der nämlich auch wieder so, der hat so eine Butterigkeit, so eine. Ja, und das Holz ist natürlich dominant.
Ja. Ja, das Fass hört man genau. Ja, das riecht
das
man.
Hört man auf jeden Fall.
Das riecht das man so stark, da hört man es schon, genau.
Ja.
Ah, man hört das Fass.
47 Alkoholvolumenprozente hat dieser Whisky, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Das mit der Kühlfiltrierung ist hier ein bisschen schwierig. Ja, ist er, aber ja und nein. Also die Amerikaner machen das sowieso alles ein bisschen anders. Mhm. Also das war ist beim Jack Daniels, der ja nun kein Bourbon ist, da legen die ja großen Wert drauf, aber er wird ja nun genauso gemacht. Also das Prinzip ist das gleiche. Die schicken das halt durch 30 Millionen Kohlefilter.
Mhm.
Das machen sie auf jeden Fall. Und inwiefern das kühl gefiltert ist und oder auch nicht, ja Gott. Er ist auf jeden Fall gefiltert. Aber die Farbe ist schon phänomenal.
Ja, das ist schon. Schön.
Und ist wie gesagt nicht gefärbt, das darf nicht, das ist verboten. Die amerikanische, dieses Bourbon-Gesetz sagt, es darf auf gar keinen Fall gefärbt werden, das ist nicht erlaubt. Und Fässer dürfen auch nur einmal benutzt werden.
Wenn man sich die Farbe anguckt, also das hätte ich auch sofort verboten. Da darf man nichts dran ändern.
Nee. Esst das schottische Whisky-Industrie, ne?
Ja, echt.
Muss man
die bräuchten das auch nicht, aber man, naja.
Sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja,
ja, was sagt man dann?
Was sagen, was haben die denn immer bei Dallas gesagt? Ich weiß es gar nicht. Was sagt denn der amerikanische Mensch an sich im Speziellen und Allgemeinen, wenn er Bourbon trinkt? Was sagen die überhaupt? Cheers hört sich für mich zu...
Cheers klingt, ja...
Britisch, ne?
Zu britisch? Aber Cheers ist es wohl.
Ist es wohl?
Tja, aber andererseits Cheers. Fällt mir dazu auch nicht ein.
Ja, dann.
Ha. Huh. Haben die echt kein eigenes? Alles geklaut. Na gut, dann ja. Cheers.
Cheers. Hm.
Oh, richtig schön weich. Die 47 Volumenprozente schmeckt man nicht, finde ich. Erstaunlich weich und mild im Mund, aber
ja.
Trotzdem ist da immer noch die viele Eiche von den Fässern und
aber holla.
Viele süße Vanille, Karamell. Mhm. Wow.
Und dieses Buttrige wieder, dieses weiche,
genau,
ölige.
Genau, weiche, buttrige, das ist ein ganz tolles Mundgefühl.
Mhm. Sehr, 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 sehr toll. Also, und der ist nicht mal teuer gewesen. Ich glaube, der hat um die 30 Euro gekostet oder so.
Das lohnt sich wirklich zu probieren. Na gut, ja. Kriegt man nur nicht mehr?
Kriegen tut man ihn, glaube ich, schon noch. Ich weiß nicht, ob er noch so günstig ist. Es ist ein fantastischer Bourbon. Das ist wirklich... Nicht unbedingt ein Einstiegsbourbon, glaube ich, weil diese Eiche-Fracht, die mich in dem Fall nicht so stört, weil es keine Sherry-Eichenfracht ist. Das ist also zwar Holz, aber keine Schrankwand für mich.
Mhm. Ja.
Ich überlege, da ist noch irgendwas. Er hat natürlich, wenn man sich anstrengt und wenn man das zulässt. Viele Leute haben ja ein Problem damit. Der hat schon natürlich auch eine leichte Klebernote, die hat er einfach.
Ach ja, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht störend.
Ich mag das aber gerne riechen, also von daher.
Ja.
Aber viele Leute mögen das nicht. Es riecht dann manchmal so ein bisschen nach Uhu oder Patex, ne?
Ja, okay. Ach, aber das passt zum Holz. Das ist okay. Es irritiert überhaupt nicht. Also, schon.
Ja, mögen viele Menschen aber nicht. Wie mit Rauch. Das gibt so Sachen. Ich sag's
ja,
nur.
Also, ja, wenn man es gar nicht haben kann, stimmt schon. Ja.
Und das ist halt auch so ein Unique Feature vom Bourbon an sich überhaupt. So, der Bourbon an sich neigt zur Klebernote. Viele Leute können da nicht gegen an. Ich habe sie heute Abend merkwürdigerweise gar nicht. Komisch. Aber hier habe ich eine unfassbare Fracht an Süße, an Karamell, an Vanille und ein unfassbar tolles Mundgefühl, wie du schon sagtest. Fantastischer Whisky mit einem unfassbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zu dem Zeitpunkt, als es ihn noch gab. Ich weiß nicht, wie sie Non-Age-Statements sind von Elijah Craig. Es gibt auch noch einen 21-Jährigen manchmal. Wie der schmeckt, mag ich mir gar nicht. Wie dunkel der ist, mag ich mir auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Der ist natürlich schon noch ein bisschen teurer. Aber an sich ist Heaven Hill eigentlich eine Bank. Die können sowieso Whisky. Die wissen, was sie da tun. Und in diesem Fall Elijah Craig, also das ist ich finde den wahnsinnig toll.
Ich auch. Also, wow. Sehr überzeugend, ja.
Und ein Zeichen dafür, dass Bourbon kein blöder Doof-Whisky ist oder irgendwie minderwertiger Whisky. Der Unterschied ist halt natürlich, dass es kein Single Malt ist. Da sind mehrere Sachen drin, ne? Mhm. Da ist nicht nur Malz drin, da ist auch Gerste drin und Mais und in bestimmten Anteilen auch. Das schon, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Die geben sich natürlich auch sehr viel Mühe. Das hat einen Grund, warum die Fässer von Elijah Craig so begehrt sind. Das mal überhaupt von Heaven Hill halt. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal so festhalten, oder können wir an dieser Stelle auf jeden Fall festhalten. Insofern ist da nichts mit minderwertig oder so. Nee. Weil ja sehr viel schottische oder sehr viel Single Malt Liebhaber gerne so ein bisschen abschätzig auf den Bourbon gucken, ne?
Ja gut, nur selber schuld. Die Leute sollen diesen Bourbon kaufen, damit wir mehr leckeren Whisky haben aus diesen Fässern.
Der Bourbon boomt genau wie der Single Malt an sich so. Mhm. Vielleicht nicht gerade so in diesen Single Malt Liebhaberkreisen, aber allgemein bei den Menschen. Weil er auch noch eine ganze Ecke günstiger ist als Single Malt, immer noch, obwohl er natürlich im Preis schon auch anzieht, aber kein Verhältnis zu Single Malt von den Preisen ist. Wir haben viel größere Probleme mit Sherry und Port und solchen Sachen. Mhm. Mit den Fässern. Ja, das schon. Mit Bourbon-Fässern werden wir erstmal keine Probleme haben, weil die dürfen ja nur Virgin Oak nehmen. Die dürfen ja nur frische Fässer nehmen und danach müssen sie die ja verkaufen. Das ist ja, was anderes können sie damit nicht mehr machen.
Gut, da geht einiges durch dann. Das verstehe ich. Ja.
Insofern, da gibt es genug. Das ist kein Problem. Also insofern, es wäre schön, wenn es mehr Elijah Craig-Fässer geben würde vielleicht. Das,
ja.
Aber ich weiß nicht, wie die Kapazitäten sind. Die sind ja auch begrenzt bei denen. Insofern, ne? Keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt natürlich diesen Whisky auch bewerten.
Tja. Also, das ist die Nummer eins unter den Bourbons, die wir bisher verkostet haben.
Wir haben ja nur einen.
Eben, deswegen. Deswegen, ja. Boah, das ist schwer. Er ist super lecker. Also, ich, tja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt viel zu weit aus dem Fenster lege, mit einer 6? 5 oder 6? Das ist schon richtig gut. Nee, 5. Sind wir mal konservativ heute. Mhm.
Ich gebe dem Elijah Craig eine 6. Also 6 Punkte. Weil es mein Lieblingsbourbon ist. Ich habe einige probiert und dieser hier ist auch so meine Art Referenz-Bourbon. Mhm. So, wo man sich immer gut orientieren kann. Und ich finde, ja, ich gebe dem einfach 6, weil ich finde, der hat die verdient.
Sehr gut.
5 Punkte von Frau Windhorst, 6 Punkte von mir für den Elijah Craig. 12 Jahre, den ist, oder sagen wir mal, der nicht mehr hergestellt wird. 47 Alkoholvolumenprozente. Es gibt, wie gesagt, noch die Non-Age Statements. Werden wir auch nochmal probieren hier an entsprechender Stelle. Und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
Aber natürlich. Beim nächsten Mal haben wir uns durch einen dicken Wälzer gewälzt, nämlich Kronos Cube von Thekla Krauseneck. Gehört haben wir Currents Constellations von Nels Klein und gesehen werden haben wir die erste Folge von Dogs of Berlin. Mhm. Dogs of Berlin ist auch so ein Zungenbrecher. Gut. Und natürlich haben wir für alle Menschen und Menschinnen, die uns im Internet hören, wieder etwas verkostet und diesmal wird es ein Sherry.
Mhm. Damit wir auch mal wissen, wo das alles so herkommt. Mhm. Wo die Sherry-Whiskys so reingefüllt werden. Also wir möchten natürlich auch diese Sendung nicht beenden, ohne uns bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken, die diese Sendung zu dem machen, was sie ist. Egal, wie ihr uns unterstützt, ob ihr das bei Patreon macht, ob ihr das macht, indem ihr uns Sterne bei iTunes gebt oder indem ihr das macht, indem ihr uns einfach nur hört. Das ist alles egal. Ihr macht die Sendung zu dem, was sie ist. Es ist also für uns ein inneres Obstpflücken, wenn ihr uns hört oder in anderer Form unterstützt. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.